musst ja verzichten. Ja, ist ganz wichtig, dass wir auch diese Stille und diese, wie soll ich sagen, Andacht, die durch das Lied auch rüberkommt, nicht zerstört, dann gleich durch diese Batscherei. Ja. Von der Erde mach mich los. Und dann gibt es immer wieder Leute, die noch mit einem Bein auf der Erde stehen und mit dem anderen Bein halb im Himmel. Ja, solche Leute gibt es, die machen einen riesen Spagat. Und von denen wollen wir jetzt was hören, wie das Jesus sieht. Ja? Ich habe den Beipackzettel ausgeteilt und dann wollen wir ihn zusammen lesen. Offenbarung 3, das letzte Sendschreiben, 14 bis 22. Du kriegst noch einen Zettel. Also, okay. Ich habe das Ganze ja erstmal in dem roten Flyer hier, Jesus und die Lauen. Und ich habe es dann immer in dem aktuellen, überschriftlichen noch einmal versucht zu konkretisieren. Leider ausgesperrt. Jesus ist ganz heiß darauf, die Tür geht nur von innen auf. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und hab genug, brauch nichts, ich weiß nicht. Und weißt doch nicht, dass du elend, jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige sie. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, so werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe, mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lieber Herr, jetzt gib du Licht von oben. Amen. Ein Fünffaches wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Heiß auf Wahrhaftigkeit, heiß auf Gemeinschaft, heiß auf Gold, heiß auf Stoff, heiß auf Salbe. Wenn man mit dem Auto alle 2 Jahre zum TÜV geht, das ist einfach nötig, da kommen wir nicht dran vorbei, außer das TÜV scheidet uns. Ja, gibt es ja auch solche Autos. Dann ist die Fahrt bei uns jedenfalls immer so eine Wundertüte gewesen. Wir wussten immer nie, fährst erst in die Garage, um dort in der Werkstatt nachgucken zu lassen, oder fährst erst einmal in die TÜV-Garage, dass der guckt, wo da der Schwachpunkt ist. Und nun dann, weil man ja nie weiß, ob der Kfz-Mann nicht noch mehr entdeckt, als nötig ist, ja, wenn man also da so ein bisschen Bammel hat davor. Und wie atmet man auf, wenn die Plakette dann dran ist und der TÜV-Beamte sagt, so, alles okay, ja, jetzt kriegst du deine 2 Jahre wieder Freifahrt von der staatlichen Observation. Heute wollen wir mal sehen, was Laodicea uns angeht, was Jesus dort beanstandet. Laodicea ist ein Name. Die wenigsten wissen, dass das ein Name ist, so wie Tabea oder Lea oder so nicht. So konnte man früher Laodicea heißen. Und das bedeutet volksgerecht. Ja, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Und dieser Antiochus der Zweite war ein gewaltiger Herrscher in Syrien, der heiratete eine Laodice. Und dann machte er ihr viele Denkmäler, um auch das Andenken an sie lange aufrecht zu erhalten. und Laodice, ja, dann merken wir auch schon, das ist ein Name. Und daraus wurde dann Laodicea. Laodicea ist nicht nur ein Name, es ist auch eine Stadt. So wie es heute Mödlingen, Bremen, Rom, Weiderstadt, wie auch immer, Stuttgart gibt, so gab es damals in der Westtürkei gelegen, dieses Laodicea. Die Stadt hatte im Byzantinischen Reich eine weitreichende Bedeutung, ist aber dann 1000 nach Christus von den Seldschuken verwüstet. 1400 sind nochmal die Türken drüber marschiert und total zerstört. Diese Stadt, Laodicea, ja, das hat man sich gedacht. Und Laodicea ist ein Brief. Ja, jetzt sehen wir, es sind mehrere Dinge, die hinter dem Laodicea stehen. Viele wissen, ja, das ist so heute wie ein Amtsschreiben oder Mahnschreiben. Die wurden damals schön unter Verschluss gehalten. Aber die Sendschreiben sind ja keine Schreiben für den Schreibtisch, sondern für das, wie soll ich sagen, Aushängeschild und für die Bekanntmachungszeilen. Und so ist eben dieses Sendschreiben auch veröffentlicht. Und wir haben ja bei den anderen 6 Sendschreiben gesehen, es ist nicht immer zum Vorteil. Da ist man manchmal ganz schön in der Bredouille, wenn man das liest. Jetzt ist aber nicht nur das eine Stadt, sondern auch ein Brief. Also wir sehen, es sind verschiedene Aspekte hier im Vorfeld einfach mal zu erwähnen. Und damit haben wir eine Glaubenshaltung verbunden, eine Glaubensrichtung. Man kann ja heute lutherisch sein, reformiert, uniert, baptistisch und freikirchlich, wie auch immer. Aber früher hieß es, man glaubt laodicenisch. Um das kennenzulernen, müssen wir auch in Gedanken uns dorthin bewegen. Am besten, wir marschieren von Ephesus aus jetzt den Neanderfluss weiter und hinauf das Lykostal und auf einmal stehen wir vor dem Ephesinischen Tor, einem großen orientalischen Basar und einer ephesinischen Festung. Aber alles überragend in weiterer Ferne sind diese Kreidefelsen. Ich hatte schon einmal darüber gesprochen, ja, am Anfang. Und dieses Laodicea als Stadt hat sich zu einem Kurort gemausert. Warum? Weil Antiochus, 250 vor Christus war das, diese Stadt zu einem Bad ausgebaut hat. So wie Friedrichshall, ja, da gab es dann das Salz. Wer dann nach Marienbad geht, Karlsbad geht, nicht im Tschechischen, das sind, wir waren jetzt unlängst mal dort, also da zu nippen ist nicht gerade die helle Freude. Das Wasser, das schmeckt wie eingeschlafene Füße, aber soll ganz gut sein. Also, nicht? Und dort waren also die berühmten Sprudler von Pamukkale. Wer schon mal dort gewesen ist, das ist schon erhebend, man fährt durch die Ebene auf eine weiße Wand zu, die dann im Hintergrund so sich den Horizont hochschleicht. Und diese Heißquellen schossen dort aus dem Boden und plätscherten langsam dann diese Terrassen herunter. Und drunter rein haben sie ihren Kalk liegen lassen. Deswegen wurde das alles so weiß dort. Ja, also wenn jemand von Verkalkung etwas wissen will, der geht dorthin. Da hat es genügend. Also, und ja, dann war das eben so, dass dort die Kranken entweder oben genippt oder unten dann einen heftigen Schluck genommen haben. Oben war es heiß, da hat man sich Gosch verbrennt, das muss man schwäbisch sagen, und unten konnte man dann, naja, man weiß es ja auch, das Kalte schmeckt, aber wenn man zwischendrin mal eine Tasse genommen hat, lauwarmes Wasser ist einfach schiergare Brechmittel, ja. Halb hoch war es lauwarm, halb hoch war es scheußlich, halb hoch dreht es einem halber den Magen rum. Und so war dieses im laodicenischen Glauben auch. Er war nicht mehr heiß wie an der Quelle von den Aposteln, wie soll ich sagen, gebohrt und es wurde heiß rausgekommen, es kam heiß raus. Es war auch nicht so heiß-kalt, wie es dann nachher, wenn es dann, hatten sie Aquädukte, dass sie dieses heiße Wasser weitergeleitet haben nach Laodicea, Hierapolis und Kolossä in die Umgegend. Und da war es dann so, dass es kühl war. Aber drunter rein, wenn man dann in diesem Aquädukt das Wasser geprüft hat, da war es lauwarm. Und das ist alles so, ja, man könnte sagen, es war nicht kalt wie in den Tälern des Unglaubens. Es war einfach wohl temperiert. Laodicea ist lauwarm. Laodicea ist scheußlich und dreht einem halb den Magen rum. Vielleicht waren sie ganz nah bei der Quelle, als das mit Jesus sie gepackt hat. Oh, da hatte man gebrannt. Man war auf der Straße, hat es weitergesagt. Die Nachbarn wurden überfallen mit dem Evangelium. Ja, und keiner war mehr sicher, dass man ihm nicht ein Traktat in die Tasche geschoben hat und gesagt hat, hast du schon Jesus in deinem Leben aufgenommen? Und dann haben viele einen Bogen drumherum gemacht und vielleicht war man da noch heiß auf Jesus und dann ist das so dahin geplätschert. Und vielleicht war sogar der Beruf dann so, dass es so anstrengend war, dass man einfach etwas abgekühlt wurde. Ja, der Ehepartner hielt auch immer weniger davon und die Kinder sind da ganz rausgewachsen und auf einmal ist der Glaube abgekühlt. Natürlich haben wir dafür gesorgt, dass es nicht ganz unterkühlt ist, das ist ja völlig klar. Wir gehen doch auch mal an Weihnachten und auch an Ostern in die Kirche, das gehört sich einfach so, um des guten Gefühles willen. Wir beten doch auch natürlich ab und zu ein Vater unser, das muss sein. Und die Traubibel, die wissen wir auch, wie viel Staub da drauf ist, die liegt ja auf dem Buffet. Sie wird schön abgestaubt immer wieder, nicht, dass das gute Stückchen hier nicht noch Schimmel ansetzt. Also, so ein bisschen durchwachsen, mittelprächtig, eben laodicenisch. Tja, liebe Mitsünder, Gott mag's leider nicht lauwarm. Ach, dass du heiß und kalt wärst. So will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das ist eines der härtesten Worte der Bibel überhaupt, die ich kenne. Neben dem anderen Wort verloren. Und das steht gleich hier nebendran. Die Lauen werden ausgespuckt, die gehen verloren. Nicht, dass die einen Ehrenplatz kriegen, sondern die haben einen Höllenplatz. Mehr nicht? Komisch, nicht? Ich will dich ausspeien, heißt es da. Er möchte, nämlich dieser erhöhte Herr, eine ganze Hingabe, eine ganze Liebe und nicht irgendwo geteilt. Und viele haben da Nachholbedarf, sagen wir es mal so. Die Lauheit, sagt Gott, nein, mag ich nicht. Er mag es christlich heiß und damit sind wir jetzt wieder an dem Sendschreiben. Wir wollen uns diese 5 Punkte jetzt einmal anschauen. Heiß auf Wahrhaftigkeit. Das sagt der Amen. Amen heißt ja treu und wahrhaftig. Der Anfang der Schöpfung, ein dreifaches Selbstzeugnis, wollen wir uns jetzt hier ganz kurz Revue passieren lassen. Amen heißt, so soll es sein. Wie oft ist dieses Wort auch schon über unsere Lippen gegangen? Jeder, nicht? Man sagt ja so sicher wie das Amen in der Kirche. Irgendwann hört der Gottesdienst auf und da sagt der Pfarrer Amen und dann strömen wir alle raus. Ja? Und doch ist das oft so läppisch und dahergeplappert und ist doch für Jesus ein Ehrenname. Mit seiner Erscheinung auf Erden, mit seinem ganzen Leben, mit seinem Sterben, mit der Auferstehung, hat der allmächtige Gott letztendlich ja, diese Verheißung, den Siegel aufgedrückt. Amen, so soll es sein. Es ist endgültig ans Licht gekommen, wie du gerettet wirst und wie du verloren gehst. Gibt nichts dazwischen, kein Sonderaufenthaltsstatus irgendwo in einer Warteschleife, das gibt es nicht. Katholische Kirche meint ja, da gibt es noch Warteschleifen im Fegefeuer, aber die Bibel kennt das nicht. Und Gott flunkert auch nicht, er macht auch keine Sprüche. Er erfüllt seine Zusagen, seine Gerichte wie seine positiven Zusagen an den Gläubigen. Und jetzt ist das alles in Kraft gesetzt. In Christus ist es verbürgt. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir jetzt dieser letzten Erfüllung auch treu und pünktlich ausharren und es wird sich alles vollenden. Erstens einmal das Amen. Das zweite ist also der treue und wahrhaftige Zeuge. So stellt er sich auch noch dieser Gemeinde vor. Durch ihn hat sich der ewige Gott, den kein Mensch je sehen kann und gesehen hat, letztendlich für uns auf dieser Erde sichtbar gemacht. Er hat die Tarnkappe weggenommen. In Christus ist die Tarnkappe weg. Und wir sehen in Christus diesen lebendigen Gott, jetzt nicht von der Morphologie her, sondern das ist das Entscheidende. Wer ist dieser Gott? Kann ich mich auf ihn verlassen? Ist das ein Drakoner? Da muss ich gucken, dass ich möglichst einen dicken Helm aufhabe. Oder ist das einer, dem ich mich von Herzen anvertrauen kann? Und jetzt ist ja die Frage, ob es denn einen Gott gäbe, wie soll ich sagen, gar nicht mehr so aktuell. Das erledigt sich. Das ist eigentlich ein töriges und rückschrittlicher Gedanke. Der lebendige Gott hat sich in seinem Sohn gezeugt. Und das ist schon mal ein Wunder. Er hätte eigentlich die ganze Schöpfung erst einmal einstampfen können und sagen können, Gott, ich mache lieber was Neues, etwas, was mir angenehm und wohlgefällig ist. Nein, er lässt sich darauf ein und jetzt haben wir in dem Sohn letztendlich den König der Wahrheit, der das Zeugnis für seinen Vater für alle Welt sichtbar ausrichtet. Treu und wahrhaftig, ohne Falsch, ohne Trug. Jesus ist kein Falschmünzer, auch kein Lügenprophet, kein Irrlicht, der uns irgendwo in den Sumpf lockt. Wahr und echt ist jedes Wort, was da rausgeht. Verlässlich ist sein Zeugnis und darauf können wir unseren Fuß setzen. Ein drittes noch, nicht genug, er ist sogar der Anfang der Schöpfung Gottes. Und er steht dem ganzen Weltlauf gegenüber. Ehe noch der allmächtige Gott Himmel und Erde durch wen geschaffen? Durch Christus. Jesus ist der Baumeister dieser Welt. Ja, was denkst du denn? Er ist der Baumeister, Kolosser 1. Durch Christus ist alles geschaffen. Zu ihm hin, durch ihm hin und für ihn. Er erhält alles durch die Gewalt und Macht seines Wortes. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Etwas Größeres gibt es nicht. Und dieser Baumeister Jesus, der hat jetzt uns geschaffen und er war, bevor der erste Mensch auf der Welt war, war er schon lange hier. War er der Sohn beim Vater. Wir haben das im Nizänum, im Apostolikum alles verbrieft und versiegelt. Tja, kein Gedanke daran, dass wir diesen Herrn jemals loswerden könnten. Ja, man kann ja, die Atheisten meinen ja immer, das ist auch alles nicht so schlimm. Hat jetzt neulich ein sehr bedrückendes Erlebnis. Meine Frau und ich gingen ein bisschen spazieren um See rum und dann sagt sie, Thomas, mach mal ein bisschen Platz. Da kommt einer mit einem Rollstuhl und der fuhr an uns ran und dann sagte er, ich kenne Sie, Herr Karker. Ich dachte, huch. Jetzt. Und dann hörten wir, ja, ist ein Vater gewesen. Die vier Kinder, die vier hatte ich in der Schule. Und wie wir dann so, nun, im Rollstuhl fährt man ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern wir fuhren dann ein Stück des Weges mit ihm oder gingen und er fuhr. Und ich klopfte ihm dann so leicht auf die Schulter und sagte dann so, ja, wie sieht's denn jetzt mit Ihrem Glauben aus? Und dann sagte er, ich bin ein bekennender Atheist. War ich erst mal geschockt. Dann habe ich ihm so ein bisschen von Werner Gitt erzählt und Informationen und DNA und so weiter, da er Arzt ist, war ihm das nicht fremd. Aber so ist das. Wir können diesen Gott nicht loswerden. Und wenn wir 100-mal sagen, der existiert nicht. Ein Friedrich Nietzsche hat bitterböse seinen Atheismus, den er dort verkauft hat. Gott ist tot. ja mit einer vor seinem Ende 6-jährigen geistigen Umnachtung, seine Schwester hat ihn gepflegt, bezahlt. Gott lässt sich nicht spotten. Ein Voltaire, das war so das Aushängeschild des atheistischen Spöttertums in der Aufklärung. Bevor er im Sterben lag, hat er darum gerungen, schickt mir einen Pfarrer, einen Priester, ich möchte Frieden machen mit Gott. Und da in dieser Todesstunde hat ihn keiner seiner Spielgefährten und seiner Genossen diesen Pfarrer herangelassen. Er ist in geistiger Verwirrung und Verzweiflung letztendlich gestorben. Soll mir doch keiner etwas vom Atheismus erzählen. Wer hinguckt, da braucht man nicht 2 oder 3 Mal hinschauen, der muss die Existenz eines Gottes erkennen aus den Werken. Jetzt wollen wir schauen, heißt auf Wahrhaftigkeit dieser dreifache Name. Amen, treu und wahrhaftig und der Anfang der Schöpfung garantieren uns, hier spricht der absolut derjenige, der Bescheid weiß, der das Ganze angestoßen hat und der auch das Ganze zum Ende bringt. Und jetzt ist er heiß auf Gemeinschaft. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopf an. Gibt es denn sowas? Jesus steht vor der Tür. In allen anderen Gemeinden steht er in der Gemeinde. Hier steht er vor der Tür, außerhalb. Eben vor der Tür. Haben wir den rausgeschmissen? Oder was ist da los? Das kann ja gar nicht sein. Warum ist Jesus vor der Tür und klopft an? Wer klopft, möchte Einlass haben. Das sind ja keine solche Schellenputzer, wie wir es ab und zu haben, klingeln und rennen dann weg. Das macht Jesus nicht. Er klopft nicht und verschwindet. Der bleibt stehen, weil er rein möchte. Jetzt wollen wir schauen, warum steht Jesus vor der Tür? Das ist doch furchtbar. Das liegt ja da in diesen Versen eine ungeheure Drohung. Fast wie ein Ultimatum. Jesus, der erhöhte Herr seiner Kirche, als der treue und wahrhaftige Zeuge, als der Amen, als der Schöpfer dieser Welt, steht auf einmal vor der Tür. Und dieses Wort ist wahr, zuverlässig, verbindlich. Der Herr richtet heute an eine Gemeinde sein Wort, die in einem satten Wohlstand lebt. In einer Stadt, in der Industrie, wie soll ich sagen, mit 2-stelligen Zuwachsraten emporgeschossen ist. Leinenindustrie, Kosmetikartikel, Banken, ja, Handelshäuser, das war der Schwerpunkt in Laodicea. Und die Stadt, ja, seltsamerweise, wir haben bei den anderen Sendschreiben auch so die Frage gestellt, da gibt es eine Christengemeinde, obwohl so viel Turbulenzen im weltlichen Bereich ist. Tja, was ist mit dieser Gemeinde? Und wie das eben so geht, wenn man im Wohlstand lebt, dann passt man sich an. Man richtet sich so ein Stückchen nach dem Wesen der Umgebung. Das ist im Grunde heute genauso geblieben. Wenn es uns äußerlich gut geht, dann bekommt das dem Innerlichen nicht immer sehr gut. Das gilt für die Kirche ganz besonders. Und so erhebt der Herr der Kirche aufs Neue seine Stimme, um diese Gemeinde in dieser Wohlstandsatmosphäre aufzurütteln. Er tut das. Und zwar, hier heißt es, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du doch kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist, werde ich dich ausspucken aus meinem Munde. Weder kalt noch warm. Im Sommer ein kühles Getränk, das erfrischt. Im Winter einen heißen Tee. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht verbrennt, aber das ist gut. Jetzt heißt es hier lau. Irgendwie so im Frühjahr oder im Herbst. Ja, lau halt einfach. Lauheit, Halbheit, Unentschiedenheit, laue Christen. Eine laue Kirche. Und Jesus sagt ganz deutlich, nicht ich, Jesus sagt das, das taugt nichts. Das ist nicht, hat keinen Wert. Christen, die sich überall anpassen, die Sie ja mit niemandem verderben wollen. Es könnte ja sein, der Geschäftspartner kündigt mir dann. Und wie sieht es dann mit meinen Pluspunkten aus? Anpassen, schweigen, nicht auffallen, dann passiert mir auch nichts. Ja, das ist hier die Gemeinde. Das ist auch heute doch die ganz große Gefahr. Merken wir das, wie aktuell das ist? An so vieles hat man sich ja gewöhnt, an den Zerfall der Ehen, der Familien, die Tötung des ungeborenen Lebens, die Aushöhlung des Sonntags. Ja, das sind immer komplette Spieltage in den Jugendfrauen in unteren Ligen. Ich bin Schiedsrichter noch bei SV Werder. Ja, und dann habe ich schon immer gesagt, nee, eigentlich sonntags möchte ich da nicht pfeifen. Man könnte es auch andersweitig auslegen. Ja. Brutalisierung des Straßenverkehrs, Bedrohung unserer Schöpfung. Ach, man gewöhnt sich an alles Mögliche. Aber der Tod ist im Topf. Ach, dass du doch kalt oder warm wärst. Und das Schlimmste, was jetzt hier noch ausgesprochen wird von Jesus als Beurteilung, du sprichst aber, ich bin reich, hab genug, brauch gar nichts und weißt nicht, dass du jämmerlich arm und bloß bist. So kann man sich täuschen. Über seinen eigenen Zustand in Sicherheit wiegen. Laodicea heißt ja nicht umsonst volksgerecht. Da sehen wir genau, dass der Name auch schon Programm ist. Wir sind schon recht, denken Sie. Ja, wir sind schon recht. Diese elendigliche Mittelmäßigkeit. Die Launen, sagt Jesus, wird der Herr ausspeien. Jesus mag nicht leiden, es ist ihm ein Brechmittel. Beim Speien oder Brechen erstmal mit dem Fachmann sprechen. Jesus, da haben wir es. Das kalte Getränk erquickt, der heiße Tee, muss man aufpassen, der wärmt und heilt. Aber laues, abgestandenes Wasser ist wie Spülwasser, wo man ein bisschen Spriel reingetan hat und dann kann man sagen, ja, das ist es. Das wollen nicht mal die Hunde saufen. Ja, wer ist denn jetzt lau? Lau ist sowohl der Zustand im Christenleben, wenn man sagt, ja, so ein bisschen christlich tut ja nicht schlecht. Aber bitte nicht übertreiben, ja. Man muss ja nicht so weit gehen, so extrem. Ich bin ja kalt, bin ich nicht, nein, aber wärmer zu werden, das könnte Nachteile bringen. Und da, denke ich, müssen wir aufpassen. Lau ist aber auch, wenn die Liebe zu Jesus auf einmal so ein bisschen aufs Abstellgleis gekommen ist. Und diese frühere Liebe, wenn wir sie verlassen haben, dann haben wir die Welt wieder lieb. Da kommt irgendwas anderes dazu. Ein Demas, 2. Timotheus 4, sagt Paulus, er hat die Welt wieder lieb gewonnen. Ja, wie gibt es denn sowas? Und dort steht ein Begriff, Agape. Er hat mit ganzem Willen die Welt wieder bejaht und liebgewonnen. Tja, was sagt der Johannesbrief? Jakobus, wer die Welt liebt, ist Feind Gottes. Da gibt es nichts dazwischen. Gott passt sich doch nicht an und sagt, ach ja, also weil es dem so gut und schlecht oder wie auch immer geht, dann mache ich mal zwei Ausnahmen. Das gucke ich auch mal durch die Finger, sind wir nicht so eng. Nein, Gott setzt die Maßstäbe und sagt, so, willst du in den Himmel? Das sind meine Bedingungen. Ansonsten ist nicht. Niemand wird in den Himmel gezwungen. Jeder geht freiwillig rein und jeder muss den Preis zahlen. Entweder zahlst du den Preis in der Hölle oder im Himmel. Und den Preis der Nachfolge, der führt in die himmlische Heimat, du sprichst, ich bin reich, habe gar satt und bedarf nichts, bist aber jämmerlich, elend, blind, bloß. Naja, ich kann es nicht noch weiter ausführen. Lauheit ist das Zeichen unserer Zeit. Lau in der Lehre. Wo gibt es denn noch Protest gegen die Verirrungen der Pfingstrichtung? Nein, man macht ein Agreement. Da treten die Neuapostolischen auf. Und wollen einem was weismachen. Die Adventisten kommen ja den Samstagbruch auch noch als Sabbat. Keiner sagt mehr was. Der Zeitgeist hat die Kirche weggerafft, weil man das Wort Gottes letztendlich verlästert. Es ist so. Jetzt haben sie eine Stelle ausgeschrieben gehabt für Männlichkeitsperspektiven in der EKD. Ich habe hingeschrieben, habe gesagt, das Geld können sie 35.000 Euro, halbe Stelle, das Geld ist zum Fenster rausgeschmissen. Warum? Ich brauche doch bloß in die Bibel reinschauen. Da sehe ich doch Männlichkeitsperspektiven zuhauf. Aber das ist die Kirche. Man schrieb mir irgendwelchen Sülz zurück. Es ist einfach so. Die falsche Lehre wird nicht mehr angegangen. Das heißt dann nur noch, Hauptsache, wir haben Jesus. Der kann den Namen Jesus fehlerfrei aussprechen. Dann sind wir doch Brüder und Schwestern. Die Bibel sagt so, bleib bei der Lehre. Die Lehre ist eine ganz wichtige Sache. Und Paulus sagt das im Römer 15, 16, müsste ich schnell nochmal nachschauen. Wer eine andere Lehre bringt, den umarme. Nein, das sagt er nicht umarmen, sondern den meide. Und das will heute keiner mehr hören. Lau im Leben. Die Sünde wird ertragen. Die Liebe untereinander hört auf. Ja, so ist das. Es wird alles lau im Glauben. Lau in der Liebe. Lau in der Hoffnung. Und dann kann man nicht mehr sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dann heißt es ja, ich hoffe auch und ja, ich wünsche mir das ja auch. An der Uni habe ich dann nicht immer wieder mit den Dozenten, nein, das ist überheblich, wenn man das sagt, dass man, das kann man nicht wissen. Doch, wenn Jesus sagt, wer an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Na, das wird nicht beim Tod aufhören, sondern dann habe ich das darüber hinaus und bin bei Jesus. Gerettet wollen alle werden, das ist ja das. Aber man möchte den Preis nicht bezahlen. Jesus die Nummer eins, da schrecken wir zurück. Ja, zwei oder drei, aber mein Hobby ist mir viel wichtiger. Das ist doch heute so. Lauheit ist angesagt. Und du siehst nicht, dass du jämmerlich, blind und bloß ohne Jesus dastehst. Und dann diese Gedanken, ja, ich bin ja schon recht, ja. Ich bin ja schon recht und Gott soll doch bitte schön mit mir zufrieden sein. Er soll doch dankbar sein, dass ich mich überhaupt bemühe. Nein, nein. Das Bedenklichste ist dieser ungeheure Selbstbetrug. Und das ist bei der Lauheit das ganz Gefährliche, dass wir einem Trugschluss des Teufels erliegen. Es reicht schon, wenn du nicht so viel machst. Ja, leider ist das so. Ich möchte noch einige Zitate hier dazu. Hermann Betzel, den ich schon öfters zitiert habe, Kirchenvater aus Gunzenhausen. Diese Lauheit hält das eigene Wesen allein für das Richtige. Lauheit hat wenig Versuchungen, eigentlich keine. Sie hat keine Versuchung zum Abfall, denn sie ist bereits abgefallen. Sie hat auch keine weitere Versuchung, dem Herrn nachzufolgen, weil sie ja glaubt, dass sie ganz mit ihm ist. Lauheit ist die vollkommene Unempfindlichkeit gegen das Wort der Strafe, das sich verhärten, weil man sich übersättigt hat an dem Wort der Milde. Es ist Stillstand eingetreten und dieser Stillstand ist das Verhängnisvollste im Christenleben. Und dann wird heute so viel von einem lieben Gott gepredigt, was Blumhardt hier in der Kirche gepredigt hat, will ich gerade zitieren. Wenn jemand nur die Liebe Gottes predigt, dann hat er noch nichts Falsches gepredigt. Aber er predigt die Gemeinde ins Gericht hinein, weil wir immer dieses Gesetz und Evangelium brauchen. Liebe Gottes, aber auch, dass Gott die Sünde hasst. Das sind diese beiden Pole. Habe ich nur einen, na, dann wird es irgendwo schief und krumm. Ja? Eberhard Jüngel, einer der guten Theologen, hat einmal die Volkskirche so definiert. Sie ist die Kirche des Volkes, das nicht zur Kirche geht. Es ist eine wohltemperierte Christlichkeit, die keinen Einsatz mehr wagt, kein Engagement mehr eingeht und darum auch keine rasante Ablehnung, aber auch keine begeisterte Zustimmung mehr erfährt. Lauheit ist wohl die gefährlichste Erkrankung der christlichen Gemeinde, weil sie ein gewisses Wohlbefinden vortäuscht und doch früher oder später zum Tod kommt. Zwei Symptome, die wir festhalten wollen. Das erste ist das Verstummen des Gewissens. Es reagiert nicht mehr. Schuld und Sünde werden gar nicht mehr als solches gesehen, sondern zeitbedingt irgendwo toleriert und irgendwelche Dinge dann daraufhin aufgebaut. Wir haben versagt, sagen wir. Ach, wir sind halt schwach gewesen. Das kann man alles entschuldigen. Habe einen schlechten Tag gehabt. Der gleichen Redensarten sind ja viele. Aber wo Schuld nicht mehr Schuld ist, brauchen wir auch keine Vergebung. Das ist das Ganze. Ich brauche auch keinen Christus, wenn ich die Schuld nicht mehr als Schuld erkenne. Dietrich Bonhoeffer sagt in seinem Buch Die Nachfolge: Billige Gnade ist Predigt ohne Buße. Ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus. Punkt. Das trifft genau den Punkt auf den Kern. Ja? Das andere Symptom, das Verstummen des Zeugnisses. Es ist einfach so. Nicht nur das Gewissen schweigt, auch der Mund schweigt, ist ja klar. Und das Leben hat auch nichts mehr zu sagen. Eine laue Kirche hat keine Botschaft mehr. Gucken wir uns in unsere Landeskirche hinein, auch in unsere Gemeinschaften vielleicht. Da, wo die Lauheit eingekehrt ist, das Engagement und das Agreement mit dem Zeitgeist. Diese Kirche hat keine Botschaft mehr, außer noch eine politische, aber da wird sie bloß ausgelacht, weil sie im voreilenden Gehorsam einer Bundesregierung dann agiert. Ich denke an dieses Gesetz, eben Gendergesetz. Ja. Im voreilenden Gehorsam haben sie 2 oder 3 Tage vorher schon den Bundestag signalisiert. Ja, mir wäre ganz interessiert dran, wenn dieses Gesetz durchkäme. Man kann sich nur schämen. Aber das ist die Folge einer lauen Kirche, die nichts mehr zu sagen hat. Man wagt nicht mehr Stellung zu beziehen. Und das gibt eine Kirche, eine Volkskirche ohne Volk. Das ist unsere Kirche. Ich war in Sachsen-Anhalt öfters zum Aushelfen. Und da sind dann 2, 3 Leute im Gottesdienst. Der Pfarrer hat 22 Ortschaften und 19 Kirchen zu verwalten. Ja, da kann man sich ausdenken. In der Uckermark kennen wir vom Gemeindehilfsbund jemanden, über 30 Ortschaften zu verwalten. Die Kirchen sind tipptopp hergerichtet, aber blutleer, das ist es. Ich weiß nicht, sagt Jesus, dass du arm, blind, bloß, nackt bist. Dort in dieser Kirche kann jeder nach seiner Fassung selig werden, aber nach seiner Fassung geht jeder in die Hölle. Nicht den Himmel. Drittens, heiß auf Gold. Jetzt gehen wir wieder genau in das Bankzentrum von Laodicea hinein. Und jetzt kommen, der Cicero hat dort seine Geschäfte gemacht und hat gesagt, seine Goldgeschäfte und Geldgeschäfte. Er hat gesagt, dort müsst ihr hin, dort gibt es das richtige Gold. Banker und Anleger haben von ihm die Empfehlung bekommen, nach Laodicea, da muss hingehen. Also, und jeder wollte ja reich werden. Man hat geguckt, dass möglichst keine Kursschwankungen da sind. Heiß auf Gold. Und jetzt steht vor der Tür dieses Goldsuchers der Vermögensberater Jesus. Klopft an, bittet um Einlass und präsentiert sein Gold. Gold, das den Stempel der echten Echtheit hat. Gold im Feuer geläutert. Gold, das reich macht. So sagt der Herr selber, der in dieser Welt der Banken und Sparkassen hineingeboren ist. Tja, er sieht sie alle, er hat den reichen Jüngling gesehen. Und wie war er, was steht da? Er gewann ihn lieb, oh Mann. Und dann sagt der Jüngling, nein, ich gang, es reicht. Das lassen wir nicht zumuten. Ein Judas hat gedacht, oh, jetzt kommt das große Schnäppchen auf mich zu. 30 Silberlinge, das lasse ich mir nicht aus den Lappen gehen. Und er verrät seinen Herrn und Meister. Und anstatt, dass er dort dem Judas auf den Busch klopft, macht er nicht. Er klopft leise an die Tür. Er bittet freundlich um Einlass. Tja, so ist Christus. Mehr als ein Angebot in diesen Sachen des Goldes macht er nicht. Dieses Gold des Glaubens, das mit dem Siegel der Echtheit des Kreuzes versehen ist. Dieses Gold des Glaubens, das im Schmerzenstiegel des Angesichtes des Kreuzes dort letztendlich geläutert ist. Ja, dieses Gold des Glaubens, das macht reich. Was ist nun der Euro wert? Oh Mann, heute so, morgen so. Unser himmlisches Bankkonto, das wird niemals einem Bankrotteur auf die Schliche gehen, nicht? Dieses Gold des Glaubens bestätigt mir wohl dem Menschen, dessen Schuld vergeben ist. Was ist denn mit meinem Sparbüchlein noch wert? Ja, wenn es darum geht, die Liebesdefizite auszugleichen. Mit käuflicher Liebe handeln wir nur in der Hölle. Das Gold des Glaubens bestätigt mir, siehe, in meine beiden Hände habe ich dich eingezeichnet. Ich habe dich lieb. Was sind mir dann die Pfandbriefe wert, wenn es darum geht, unsere Trauer zu ertragen? All unsere teuren Vergnügen, tja, das bringt nichts. Dieses Gold des Glaubens bestätigt mir, siehe, um Trost war mir sehr bange, aber du hast mich meiner Seele herzlich angenommen. Was ist unser ganzes Vermögen wert, wenn die Hoffnungslosigkeit unseres Lebens mit Händen zu greifen ist? Was nützen mir meine Milliarden wie dem Herrn Lynch, der im Frühjahr mit seiner Superjacht vor Sizilien auf Grund lief und umkippte? Unsinkbar hieß es. Und seine Milliarden mit auf den Meeresgrund genommen hat. Gar nichts nützt ihm. Dieses Gold des Glaubens bestätigt mir, das ist meine Hoffnung. Das ist meine Zuversicht, die ich setze auf den Herrn. Dieses Gold des Glaubens, tausch es schnell ein, rat ich dir. Kaufe bei mir, heiß auf Gold, jetzt ist Jesus noch heiß auf Stoff. Jetzt lassen wir in Laodicea, ja in der Einkaufsstadt, die Basare und Läden und Einkaufsläden, da reiht sich ein Angebot ans andere hin, in Hülle und Fülle. Aber der Renner auf dem Markt ist das Himaton. Himation, das ist so ein baumwellartiges Obergewand und das hatte gesalzene Preise. Warum? Weil in Laodicea die weidenden Schafe lieferten eine glänzende, farbig schwarze Wolle und die Bekleidungsindustrie hat diesen Wolle meistbietend gekauft und tausendfach bietend weiterverkauft, verarbeitet. Da fertigten sie die tollen Stoffe. Jeder war heiß auf diesen Stoff und dann kommt an die Türen der Modebewussten jetzt anstatt der Vermögensberater, der Bekleidungsvertreter. Zeigt auf das, was er hat. Weiß, oh, das passt jedem. Weiß steht jedem. Weiß kleidet auch jeden wunderbar. Ja, ich rate dir, kaufe bei mir. So sagt dieser Herr. Kein noch so schöner und wunderbarer Stoff kann deine Schande und deine Blöße bedecken. Trotz Brokat, Samt, Seide, alles tipptopp, aber du stehst trotzdem vor Gott nackt, bloß und aufgedeckt da. Es gibt überhaupt keine Bekleidung, die uns vor Gott irgendwie verstecken spielen lassen könnte. Gibt es nicht. Als Petrus das erkannt hatte, schrie er auf, Herr, geh weg von mir, ich halte es nicht aus. Ich bin ein sündiger Mensch und dieser Herr will keinen unbekleidet lassen. Wir sehen doch den verlorenen Sohn, der kommt nach Hause mit seinen Dreckslumpen, mit seinen offenen Schuhen, und seinem Käppi drauf, dass ihm nichts Hirn reinregnet. Und was macht der Vater? Der holt erst mal den Stock. Nein, er breitet die Arme aus, nimmt diesen Sohn in die Arme, lässt sich den Dreck fallen und kleidet ihn neu ein. Das ist doch. Der Glanz von Himmelfahrt, das Blut von Karfreitag, darin ist dieses Kleid gewaschen. Die Sonne von Ostern hat es gebleicht und das, der Glanz vom Himmelfahrtstag hat es weiß gemacht. Dieses Weiß passt jedem, dieses Weiß steht jedem, weil das Deckweiß durch schändlichen Stellen abgedeckt ist. Dieses Weiß macht festlich. Dieses Weiß beim letzten Abendmahl zugelassen, da heißt es dann Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Das ist doch wunderbar. Und beim letzten Abendmahl vor der Tür, da brauchen wir dann nicht draußen bleiben, wenn wir dieses Kleid anhaben, sondern dann werden wir hereingebeten. Aber jetzt klopft er nochmal an die Tür und sagt, du, ich rate dir, kauf doch diesen Stoff, diesen weißen Stoff von mir. Und er ist heiß auf Salbe. Ein letztes noch. Ich vergesse da zu drücken, aber es macht nichts. Laodicea war Kurort. Da gab es Augenkranke, noch und nöcher. Die Patienten aus aller Welt sind dorthin gekommen. Die beiden Ärzte, Galenus und Alexander, die hatten zwar noch kein Penicillin, aber eine heilkräftige Salbe hatten sie entwickelt und die fand einen reißenden Absatz. Jeder war heiß auf die Salbe, die Augenkranken, die Sehschwachen, die Starrgeschädigten, alle haben sie dort die Salbe draufgeschmiert und manch einem hat es zur Gesundung gereicht. Jeder war heiß auf diese Salbe, ja. Und jetzt an die Türen der Kurgäste kommt nicht nach dem Bekleidungsfachmann und dem Vermögensverwalter, jetzt kommt der Heilfachmann. Oder wir nennen ihn auch Heiland. Und er weist uns auf seinen Geist, der die Augen öffnen kann. Ich rate dir, kauf doch bei mir. So sagt es der Herr selber. Er will uns doch durch seinen Geist die inneren Herzensaugen aufmachen. Manch einer hat eine Brille auf der Nase. Ich bin dankbar, dass man noch richtig anständig gucken kann. Ja, und bei manch einem wird es immer schwächer. Aber so ist doch das. Ohne diesen Geist haben wir doch gar keinen Blick, keinen Weitblick für die Wirklichkeit. Da sind wir alle kurzsichtig. Da sehen wir doch bloß immer ich, meiner, mir, mich. Aber nicht in der Ewigkeit das, was wirklich zählt. Dieser Geist schenkt Klarsicht in allen Dingen, wo wir mit den normalen Augen gar nicht hingucken. Dieser Geist schenkt die Durchsicht in der Nacht der Schmerzen bei dunklem Horizont, der mir aufkommt. Dieser Blick gibt mir den barmherzigen Heiland immer wieder frei, ohne den wir sonst verschmachten. Und dieser Geist gibt mir den Weitblick auf die Ewigkeit. Er will uns den Star stechen, den Star der Vergänglichkeit, um uns dieses Angebot zu machen. Kauf bei mir, ich habe die Salbe, die Augensalbe. Du darfst sie auch benutzen. Zugegeben, das ist alles sehr teuer. Mit unserem Ersparten hätten wir das nie irgendwie bezahlen können. Diese Salbe, dieser Stoff, dieses Gold ist eigentlich unbezahlbar. Warum? Weil Gott jetzt in die Tasche gegriffen hat und das alles bezahlt hat. Jesus hat mit seinem Tod bezahlt. Am Kreuz ist die Rechnung beglichen. Jetzt ist das, was er uns anbietet, nulltariflich zu bekommen. Wie bei Vielmann, wenn es mal ein Angebot gibt. Mit der zweiten Brille. Ja? Am Kreuz ist meine Liebe. Jetzt ist alles umsonst, es war aber nicht billig. Es ist gratis, aber nicht billig gewesen. Und jetzt bittet dieser Herr, sei doch nicht laodizeenisch lauwarm. Ich habe dir jetzt ein heißes Angebot gemacht. Eine heiße Sache ist das, eine heiße Spur. Und jetzt klingelt Jesus bei dir an der Tür deines Herzens. Darf ich fragen, wie oft er noch bei